Ja, willkommen zum Netzpolitik-Podcast. Mein Name ist Markus Beckedahl und mein Gast heute ist John Wetzband von Creative Commons Deutschland.
Hi.
Hi. Ja, Thema des heutigen Podcasts ist die Version 3.0 der deutschen Creative Commons Lizenzen, die vielleicht heute, vielleicht noch später online gehen, je nachdem, wann die Amerikaner das freischalten. Wir müssen, glaube ich, nicht nochmal eingehen, was Creative Commons ist. Lass uns mal einfach zu den Neuerungen gehen.
Wieso? Reingucken, sonst
genau. Warum gibt es die Version 3.0?
Die Version 3.0 gibt es, weil die Gemeinde, sozusagen die Creative Commons Gemeinde, mit der 2.5 noch nicht ganz zufrieden war und gemeint hat, dass man nochmal eine weitere Version braucht.
Ja, also da muss man zu erklären, das funktioniert wie bei freier Software. Es gibt relativ häufig Updates. Ja, Creative Commons ist jetzt auch erst 5 Jahre alt. Also im Endeffekt, vorher gab es die Version 2.5, davor gab es 2.0.
Jetzt genau, halt Version. Ganz zu Anfang 1.0, das war im Jahr 2002, das ist schon eine Weile her.
Wie muss man sich also jetzt mal für Nicht-Juristen, wie muss man sich so ein Lizenz-Update vorstellen? Was ist erstmal so der Prozess?
Der Prozess ist, dass es ein Grundset gibt, von dem aus dann alle Ländersets, also die einzelnen für die einzelnen Länder portierten Lizenzensets, dann abgeleitet werden. Und das machen dann entsprechend in den einzelnen Ländern die Länderprojekte. Also bei uns machen eben wir das. Aber in anderen Ländern machen es jeweils vor Ort die Länderprojekte und dann prüft man das Ganze mehrmals durch, dann wird es online gestellt, damit die Community auch mal drauf gucken kann. Und wenn dann keiner mehr Einwände hat, wird es online gestellt. Und an dem Punkt sind wir jetzt.
Das letzte war so quasi so ein Peer-Review-Beta-Verfahren.
Ja, genau.
Und wo kommt jetzt so die Original 3.0 her?
Also es gibt jetzt seit der 3.0-Ebene, der 3.0-Version, gibt es eine Unported-Version. Das ist also eine nicht portierte, für die ganze Welt gedachte Creative Commons Lizenzenversion. Und die bildet jetzt den Ausgangspunkt für die 3.0. Früher hat man das also direkt von den amerikanischen Lizenzen abgeleitet und jetzt gibt es eine allgemeinverbindliche Lizenz, die sozusagen eine Art Fallback darstellen soll, wenn es für ein bestimmtes Land noch gar keine Portierung gibt oder die Leute der Meinung sind, die veraltete Portierung können sie nicht mehr nehmen, dann können sie zur Not die Unported nehmen. Und die bildet eben auch den Ausgangspunkt für die 3.0 jetzt bei uns.
Das kannst du mal mit den freien freie Software-Lizenzen, wie zum Beispiel den GPL-Vergleich, da hat man dort nur eine Version, die halt überall gültig ist. Warum macht Creative Commons national angepasste Versionen?
Das ist einfach auch ein Ansatz, den Creative Commons gewählt hat, ob der jetzt zwingend ist oder ob er andersrum bei der GPL vielleicht auch Sinn machen würde, das kann man jetzt nicht so einfach gegenüberstellen. Aber der Anspruch ist jedenfalls der, dass die Creative Commons Lizenzen in jedem Land einheitlich verwendbar sein sollen. Und da das Urheberrecht eben sehr territorial geprägt ist, hat es sich eben angeboten, entsprechend für jedes Land eine eigene Portierung zu machen. Das kann sein, dass die GPL-Gemeinde, also die GNU-Linux-Gemeinde, der Meinung ist, dass das nicht nötig ist im Bereich von Code oder von Programmierung. Aber Creative Commons hat das auf jeden Fall für nötig erachtet, damit die einzelnen Eigenheiten, die ganzen Urheberrechtssysteme auf der Welt haben, dann eben auch abgebildet werden können.
Und damit alles gleichzeitig harmonisch ist.
Also ja, damit es überall dieselben Effekte erzielt. Das haben manche Leute schon mal so als eine Art Harmonisierung von unten, also eine Harmonisierung durch die Lizenzverwender bezeichnet. Ob das so weit geht, kann man so und so sehen. Aber auf jeden Fall ist das der Anspruch, dass also eine Creative Commons Lizenz genauso das Gleiche bewirkt in einem anderen Land, in einer anderen Portierung, wie zum Beispiel in den USA oder wie in Japan oder wie in Spanien.
Ja, dann kommen wir doch mal zu den Neuerungen. Erstmal, gibt es Neuerungen gegenüber der Version 2.5 bei den Unported-Versionen, also auf internationalem Level, weil die meisten Sachen sind ja eher ans deutsche Urheberrecht angepasst.
Ja, das stimmt. Also die 2.5 war eben noch keine Unported-Version in dem Sinne, sondern hat hat noch stark amerikanisches Recht abgebildet. Und die Unported ist jetzt sozusagen ausgerichtet explizit nur noch an internationalen Abkommen. Die gibt es im Urheberrechtsbereich sehr viel und sind auch sehr, haben auch sehr viele Mitglieder jeweils. Das heißt, die gelten auf fast der ganzen Welt und bilden sozusagen so eine Art Basis, kleinsten gemeinsamen Nenner aller Urheberrechtssysteme. Und das hat die 2.5 so nicht abgebildet. Das hat also die 3.0 jetzt wirklich als Neuerung gebracht. Und dann sind eben noch verschiedene Einzelpunkte in der 3.0 verändert worden, die man als Manko der 2.5 wahrgenommen hat. Und dazu gehört zum Beispiel die Kompatibilität mit anderen Lizenzmodellen. Es gibt, hast du ja schon angesprochen, die GNU Public License oder auch die GNU Free Documentation License, die bei Wikipedia häufig verwendet wird. Und da ist natürlich die Frage, macht das Sinn, wenn ein Lizenzmodell sich gegen ein anderes abschottet, einfach aufgrund rechtlicher Eigenheiten, die im Text drin stehen? Und das war eben früher der Fall, auch bei der 2.5. Und bei der 3.0 hat man jetzt speziell darauf geachtet, dass man bei der Lizenzvariante Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen, also der Copyleft-Variante sozusagen, der Creative Commons-Lizenzen, dass man da eine Kompatibilität herstellen kann oder zumindest versucht vom Text her mit anderen Lizenzsystemen. Das bedeutet, wenn ich was weitergebe, kann ich, zumindest ist das der Plan, ob das dann im Endeffekt auch sich so halten lässt, wird man sehen, kann ich eben auch eine andere Copyleft-Lizenz aus einem anderen Lizenzmodell verwenden, die dieselben Funktionen hat wie diese Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen. Und das ist natürlich schon ein großer Fortschritt, denn man will natürlich nicht, also die Idee der freien Lizenzsysteme ist natürlich nicht, sich gegenseitig abzuschotten, sondern es eben gegenseitig kompatibel zu sein, und das versucht man damit zu erreichen.
Kannst du da mal ein praktisches Beispiel nennen?
Ja, also wenn ich eine Copyleft-Lizenz habe, dann ist der Copyleft-Effekt wird dadurch erzeugt, dass mir halt auferlegt wird, wenn ich das Ganze nutze und was Neues draus mache und es weitergebe, dass ich dieselbe Lizenz wieder nehmen muss, um sicherzustellen, dass das Ganze frei bleibt. Also der Copyleft-Effekt soll sozusagen erzwingen, dass einmal freigegebene Inhalte auch frei bleiben. Das hat jetzt natürlich den Pferdefuß, dass ich irgendwie festlegen muss, wie dieses Freibleiben zu erfolgen hat. Und wenn ich das so formuliere, dass ich die exakte Lizenz nehmen muss, um das Ganze weiterzugeben, dann bin ich natürlich festgelegt auf dieses Lizenzmodell. Und das war immer ein Problem. Also wenn ich einen Copyleft-Inhalt, der nach GNU Free Documentation License zum Beispiel lizenziert war, hatte, dann war es da nicht so einfach zu sagen, ich wechsle ja die Lizenz auf Creative Commons Copyleft und umgekehrt. Und das hat dazu geführt, dass Leute gesagt haben, wir müssen dafür sorgen, dass diese Lizenzen austauschbar sind oder dass zumindest eine Tür geöffnet wird für ein anderes Lizenzmodell. Und genau, und jetzt wird eben nur verlangt in der Lizenz, in dieser einen zumindest von Creative Commons, die halt dafür auch prädestiniert ist, dass man eine andere Lizenz nimmt, die dieselben Grundcharakteristika hat. Und damit soll sozusagen erreicht werden, dass diese Beschränkung auf ein Lizenzmodell wegfällt und trotzdem der Copyleft-Effekt eintritt.
Okay, kommen wir mal zu den nächsten Änderungen. Das war jetzt alles, was so auf internationaler Ebene an den Neuerungen war, oder? Und der Rest ist deutsche
Anpassung? Naja, es gibt noch, also das, der Datenbankenschutz, der in Europa speziell sehr stark ist, der ist jetzt auch in der Unported-Version sozusagen, ja, also soll da auch greifen. Das heißt, es gibt in Europa eine spezielle Rechtstradition, seit die Europäische Kommission mal auf die Idee gekommen ist, dass man Datenbanken ein eigenes Schutzrecht zugestehen soll, also den Herstellern von Datenbanken, um die wiederum in ihren Investitionen zu schützen, die sie in die Datenbanken gesteckt haben. Das heißt, wenn ich eine große Investition getätigt habe und ich habe damit eine Datenbank erstellt, dann bin ich automatisch schon durch dieses Recht, dieses sogenannte sui generis Recht an Datenbanken geschützt, auch wenn die Datenbank selber überhaupt keine Kreativität erfordert hat und damit eigentlich nicht dem Urheberrecht unterfällt. Da hat man sozusagen ein eigenes Recht für Datenbanken geschaffen. Und da bestand dann die Sorge, dass man frei lizenzierte Inhalte sozusagen durch die Hintertür wieder unfrei machen kann, indem man sie in so eine Datenbank reinstellt, die dann wiederum dieses eigene Recht trägt. Und damit könnte ich eben die Inhalte nicht mehr einfach verwenden, was ich normalerweise könnte, wenn sie nicht in der Datenbank stehen würden. Und das war vor allen Dingen aus Sicht von Science Commons, also von der mit wissenschaftlichen Daten und Datenbanken befassten dem Unterprojekt von Creative Commons ein großes Thema. Die haben gesagt, da müssen wir was machen. Wir können das nicht sozusagen hinnehmen, dass das Datenbankenrecht, was nur in einigen Ländern existiert, uns hier unser ganzes System kaputt macht. Und insofern wurde das zumindest in den Ländern, in denen es dieses Datenbankenschutzrecht gibt, auch in Deutschland unter anderem, wurde es eben so eingebaut, dass es mit der Lizenz erfasst wird und dass man dann aber darauf verzichtet. Also die Lizenz greift sich sozusagen diesen Datenbankenschutz und stampft ihn dann ein. Das ist ein bisschen, was erreicht werden soll, und auch das wird man sehen, ob das in der Praxis die gewünschten Effekte erzeugt, aber ich denke mal, dass es zumindest ein richtiger Ansatz ist.
Ein weiterer Punkt sind die unbekannten Nutzungsarten.
Ja, das ist,
man aus dem zweiten Korb.
Das ist so eine ganz deutsche Geschichte. Das war also früher ganz, es war eine heilige Kuh des Urheberrechts, dass jemand nicht im Vorhinein Nutzungsrechte einräumen konnte für Nutzungsarten, die noch gar nicht bekannt sind. Also beispielsweise
das Internet.
Das Internet. Dass jemand, wenn er früher mal eine Platte zur Verwertung an eine Plattenfirma gegeben hat, dass er nicht zugleich auch sagen konnte und alle sonstigen Nutzungsarten, die vielleicht mal erfunden werden. Und das sollte eben dazu führen, dass wenn etwas Neues erfunden wird, wie das Internet oder eine andere digitale Nutzung, dann muss nochmal neu verhandelt werden mit dem, der das ursprünglich produziert hat, also der es ursprünglich das Urheberrecht besessen hat. Und das diente also dem Schutz sozusagen des Urhebers. Und ist nun aber im Zuge der Urheberrechtsreform zum großen Teil weggefallen. Und damit konnten wir uns sozusagen, was die deutsche Portierung angeht, jetzt auch auf die Struktur der amerikanischen und Unported draufsetzen, bei der das nämlich eingeräumt wird, bei der also unbekannte Nutzungsarten direkt vorneweg mit eingeräumt werden. Und jetzt haben wir sozusagen eine Annäherung gegenüber den anderen Länderlizenzen auch erreicht dadurch. Das ist, wie gesagt, diese Änderung ist eine heilige Kuh gewesen und war auch sehr umstritten, aber wir haben jetzt mal diese Rechtslage im Moment und nach der haben wir uns natürlich auch gerichtet.
Großes Thema ist ja, seitdem es deutsche CC-Lizenzen gibt, so die Frage mit Verwertungsgesellschaften. Da gibt es doch jetzt auch kleine Neuerungen.
Ja, es gibt einen ganzen Abschnitt, der sich mit sogenannten gesetzlichen Vergütungsansprüchen befasst. Das sind also Vergütungsansprüche, also Geldansprüche auf Deutsch gesagt, die entstehen aufgrund einer gesetzlichen Festlegung. Zum Beispiel der Umstand, dass für eine Kopie ein gewisser Centbetrag an Verwertungsgesellschaften geht, ist so eine Art gesellschaftlich akzeptierte Zwangsabgabe, die dann wiederum an alle die, deren Werke potenziell bei dem Kopierer kopiert werden, ausgeschüttet wird. Und dieses läuft über Verwertungsgesellschaften und die wiederum hatten in der Vergangenheit wenig Motivation und auch wenig Verständnis dafür, dass jemand Inhalte freigibt per CC-Lizenz und dann aber doch diese Einnahmen haben will. Dann haben wir also versucht, Überzeugungsarbeit zu leisten, dass insofern, als diese Einnahmen ohnehin entstehen, ob jemand jetzt CC lizenziert oder nicht. Und wenn die Einnahmen eben dann verteilt werden und die CC lizenzierenden Künstler und Verwender das eben nicht abbekommen, dann bekommen einfach andere die erhöhte Einnahmemenge. Und dann ist natürlich die Frage, was das soll. Also es kann nicht sein, dass ich mit meinen CC lizenzierten Inhalten das Kopieraufkommen und damit auch die Abgaben nach oben bringe. Und den Nutzen haben dann alle die keine CC-Lizenzen einsetzen. Und das kann es irgendwo nicht sein. Deswegen ist jetzt ein ganzer Abschnitt in den Lizenzen, aber auch in der Unported, das ist also nicht nur bei uns, der sich explizit mit diesem Thema auseinandersetzt und klarstellt, dass diese Ansprüche auf gesetzliche Vergütungen, sofern sie nicht verzichtbar sind, also ohnehin anfallen, auch wirklich gewahrt bleiben und es keinen Verzicht darstellt oder keinen Verzicht auf die Geltendmachung, wenn ich etwas unter CC-Lizenz stelle. Und jetzt bleibt abzuwarten, wie die Reaktion der Verwertungsgesellschaften daraufhin sein wird, ob sie sagen, okay, dann hat sich jetzt sozusagen die Lage geändert und wir ändern unsere Politik oder ob sie sich weiterhin eher versperren werden. Das wird man in den nächsten Wochen und Monaten wahrscheinlich sehen.
Gab es da schon irgendwie ein Feedback?
Nee, nicht direkt. Es gab ein Feedback, aber letztes Jahr schon unter der damaligen Lage noch von der GEMA, die gesagt hat, wenn Leute, bevor sie GEMA-Mitglied geworden sind, Musiktitel unter Non-Commercial CC-Lizenz gestellt haben, dann sind wir bereit, wenn die später Mitglied werden, die Abgaben, die für kommerzielle Verwendung entstehen, für die auch einzusammeln. Das war schon mal ein Schritt für die GEMA, aber dabei kann es natürlich nicht bleiben. Also es muss natürlich, es muss ein auf Augenhöhe, also die CC-lizenzierten lizenzierenden Künstler müssen auf Augenhöhe mit den anderen, zumindest was das angeht, sein, was ohnehin an Einnahmen erzielt wird. Es darf also keine zwei Klassen geben in dieser Geschichte. Und genau das werden wir also versuchen, nochmal jetzt unter den neuen Bedingungen an die Verwertungsgesellschaften heranzutragen. Und dann hoffen wir, dass die irgendwann mal den Hintern hochkriegen, wobei ich ganz zuversichtlich bin, denn innerhalb Europas gibt es andere, also die deutschen Gesellschaften sind sehr konservativ und sehr verbohrt, kann man fast sagen. Aber es gibt in Europa andere Beispiele, wo durchaus eine Offenheit da ist, und das kann natürlich Schule machen, und das ist das, worauf wir hoffen.
Okay, ein Punkt, wenn ich hier unsere wichtigsten Neuerungen sehe, ist noch, es klingt so ein bisschen juristische Nörderei. Kannst du das mal erklären, was hier steht mit Begrifflichkeiten?
Ja, also wir haben versucht, den Text der deutschen Lizenzen noch mehr Richtung Inhaltsbegriff zu bringen. Dazu muss man wissen, es gibt im Urheberrecht eine ganz klare Definition, was ein Werk ist, und nur ein Werk trägt Urheberrechte, und nur für ein Werk gelten im Grunde diese ganzen Regeln des Urheberrechts. Da gibt es ein paar Ausnahmen, da gibt es verwandte Schutzrechte, aber der Kernbereich des Urheberrechts gilt nur für Werke, und der Anspruch von CC ist aber, dass man die Lizenzen eben auch für Dinge verwenden kann, die diesen Werkbegriff nicht erfüllen, die also nicht so besonders sind, dass sie über den Werkbegriff geschützt sind. Und weil das in der alten Lizenz noch weniger präsent war, haben wir versucht, das jetzt von der Struktur her, aber auch von der Wortwahl her in der Lizenz mehr Richtung Inhalt, also mehr neutraler von einem Inhalt zu sprechen und nicht so sehr auf den Werkbegriff uns zu kaprizieren. Was natürlich irgendwo ein Spagat darstellt, aber ich denke, wir haben da eine ganz gute Lösung gefunden, die den Werkschutz nicht einschränkt und zugleich die Lizenzen eben auch für andere Dinge verwendbar macht, zum Beispiel sogenannte Gegenstände der kleinen Münze. Das sind also Sachen, die nicht wirklich super originell sind, aber die trotzdem einen gewissen Schutz verdienen. Und dass man das eben auch darauf anwenden kann, weil wir können oder wir wollen versuchen, dass man möglichst keine Lücken hat, dass es keine Sache gibt, die man nicht mit Creative Commons versehen kann. Es sei denn natürlich Sachen, die überhaupt keinen Schutz haben, also Dinge, die gemeinfrei sind oder die gar nicht schützbar sind, die bleiben natürlich auch weiterhin nicht durch Creative Commons Lizenzen schützbar, denn das wäre ja eine Perversion des Gedankens quasi. Was schon frei ist, soll auch frei bleiben. Aber ich denke, wir haben einen ganz guten Weg gefunden.
Ja, prima. Das war jetzt theoretisch, waren das alle Neuerungen, oder fällt dir noch was ein, was wir vergessen haben?
Ja, zig Kleinigkeiten, die man aber, glaube ich, jetzt nicht zusammenfassen kann in einen Punkt. Ich denke, dass wir so ein ganz rundes Gesamtkonzept jetzt haben und damit jetzt auch wieder auf dem Level sind, auf dem andere eben auch sind. Also wir waren eine ganze Weile eben mit der 2.0 noch unterwegs, die auch nicht schlecht ist, aber die halt nicht der Weiterentwicklung auf der Unported und in anderen Ländern entsprochen hat. Und damit haben wir jetzt sozusagen wieder ein bisschen aufgeholt.
Ja, da fällt mir jetzt noch die Frage ein, die sich vielleicht auch viele stellen. Wie ist denn das so mit der Kompatibilität? Also ich habe jetzt verschiedenste Werke unter, wie zum Beispiel die Inhalte meines Blogs, unter der Version 2.5 theoretisch oder 2.0.
2.0? Ja, genau. Wahrscheinlich, 2.0. Wenn du die deutsche genommen hast, dann genau. 2.0.
Kann ich die jetzt automatisch einfach den Link ändern auf die Version 3.0, oder was ist mit irgendwelchen MP3s von Netlabels, die ich auf der Festplatte habe?
Also auch schon die 2.0 und ich meine sogar die 1.0 waren darauf ausgelegt vom Text her, dass man entweder diese Version nehmen kann oder eine spätere Version. Das heißt, Die sind kompatibel, das heißt, man kann nach oben upgraden sozusagen. Umgekehrt natürlich nicht, das wäre ja auch blöd. Warum sollte man? Aber man kann eben nach oben, also wenn man jetzt was unter 2.0 stehen hat, kann man eben auf 3.0 wechseln. Man selber kann ohnehin, wenn man selber einen Inhalt erstellt hat, kann man sowieso jederzeit die Lizenz wechseln, weil man selber ist ja derjenige, der die Lizenz als erster verwendet. Und wenn ich halt was anderes machen will, dann will ich was anderes machen. Aber auch wenn man fremde Inhalte einbindet, dann kann man das eben auch unter einer neuen Lizenz dann rausgeben, weil das vorgesehen ist in der Lizenz.
Okay, und gibt es schon irgendwelche Planungen auf internationaler Ebene mit der Version 3.5? Oder
ich hoffe nicht, anzufangen? Ich hoffe nein. Doch es gibt ehrlich gesagt, es gibt jedes Jahr den ICE Summit, also das Treffen, was früher Creative Commons zentriert war und heute noch weitere Organisationen mit einbezieht, wo einmal im Jahr irgendwo auf der Welt sich alle möglichen nerdigen Open Access Leute treffen und über den neuesten Stand face-to-face sozusagen beraten. Und da gibt es auch immer wieder Workshops, die sagen, okay, was müssen wir jetzt in der nächsten Version noch besser machen? Und da gibt es auch jetzt schon wieder ein paar Ansätze, wo man sagt, ja, an dem und dem Punkt haben wir noch nicht das Optimum oder es hat sich was geändert in der allgemeinen Gemengelage. Insofern gehe ich davon aus, dass es auf jeden Fall irgendwann noch wieder eine neue Version geben wird. Ich hoffe nur, dass es nicht unbedingt im nächsten halben Jahr passiert, weil dann hätten wir nur eine sehr kurze Lebensphase von unserer 3.0 und das wäre natürlich schade.
Okay, ja, dann warten wir mal ab.
Und erstmal wird gefeiert am Freitag und dann...
Genau, aber das erwähne ich nur im Blogpost, weil wenn sich jemand in einem Monat mal diesen Podcast anhört, klingt das ein bisschen komisch, aber auch in einem Monat läuft noch unsere Spendenaktion, weil man kann jetzt an Creative Commons Deutschland auch Geld spenden. Es gab schon in den letzten Jahren immer Fundraising-Aktionen von Creative Commons. Allerdings ist für die Arbeit hier vor Ort immer das Problem gewesen, dass das Geld dann an Creative Commons in den USA überwiesen wird und in den USA ausgegeben wird. Und wir haben jetzt auch ein Spendenkonto hier für Creative Commons in Deutschland. Da kann man bei der Europäischen Akademie, EDV-Akademie des Rechts, das ist eine GmbH, also eine gemeinnützige Institution, kann man jetzt Geld hinspenden und das ist auch steuerlich absetzbar und damit können wir bessere Öffentlichkeitsarbeit machen und Flyer, Broschüren, Aufkleber und was man dafür braucht, finanzieren. Also spendet und ja, wir berichten dann mal, wenn es weitere Entwicklungen gibt. Kann man ja zum Schluss auch nochmal sagen, dass dieser Podcast unter der Creative Commons Namensnennung Weitergabe unter gleichen Bedingungen steht.
Ja. Und die Version muss man auch so sagen.
Achso, Version 3.0. Genau, den Link spare ich mir jetzt mal. Ja, dann vielen Dank für die Arbeit mit dem ganzen Update. Vielen Dank für die ganzen Informationen.
Und ja, bitte, bitte. Und vielen Dank fürs Verbreiten in Podcast-Form.
Ja, genau. Müssen wir mal schauen, ob das gleich klappt. Gut, danke. Tschüss.